Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine wunderhaften Co-Hosts Tim und Tom. Heute in einer neuen Folge von Dinge, die cool sind, die sieben Weltwunder der Antike. Ich glaube, wir gehen aber auch auf die Moderne ein und was man da sich sonst noch so anschauen könnte. Kleiner Einstieg, was ist euer Lieblingsweltwunder? Ich gebe es kurz mal preis. Bei mir sind es entweder der Koloss von Rhodos, der Leuchtturm von Alexandria oder die hängenden Gärten. Ich tendiere aber eher zu den hängenden Gärten.
Also mein Favorit ist wahrscheinlich das Mausoleum, weil es irgendwie so was Ikonisches ist, sich so prächtig begraben zu lassen. Also diese Vorstellung, dass du, also der große Traum ist ja immer, etwas zu schaffen, was bis in sein Nachleben reicht und was einen überdauert. Und komischerweise ist es halt so das Naheliegendste, dass man sich so eine prächtige Grabstätte irgendwie errichtet. Und es war ja auch in allen Kulturen so. Und zum Beispiel bei uns war ja diese Hügelgräberkultur gerade in der Bronzezeit vertreten. Und da war es ja auch schon, dass wir riesige Grabanlagen gebaut hatten für die Fürsten der einzelnen Stämme und sowas. Und das Mausoleum ist sowas, da hat man es auf die Spitze getrieben das erste Mal. Und dann hat sich ja der Begriff auch geprägt. Und wenn etwas einen Begriff geprägt hat, dann war es immer was sehr Großes.
Könnte man sich das auch über die Pyramiden sagen, auf die Spitze getrieben? Es ist auch eine Art Grabestätte. Und ich meine, heutzutage benennen wir gewisse geometrische Figuren danach. Oder vielleicht war es andersrum, ich weiß es nicht.
Das ist eine sehr gute Frage, warum das ist. Das müsst ihr nochmal klären. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir die geometrische Struktur nach dem Grabmal der Pharaonen benennen. Was übrigens meiner Meinung nach das coolste antike Weltwunder ist, weil es einfach so viel Masse hat. Ja, die anderen Weltwunder, die sind alle sehr schlank und unmassehaft und die Pyramiden, die haben halt ihr eigenes Gravitationsfeld. Das ist schon sehr, sehr bosshaft und deswegen sind die Pyramiden klar auf Platz 1. Und allein schon die Tatsache, dass wir heute immer noch nicht alle Nooks and Crannies kennen, die da drin sind, zeigt, dass das einfach sehr massiv ist.
Nicht schlecht. Ja, du hast schon angesprochen, Tom, wieso sind die Weltwunder einfach cool? Ich glaube, es ist für mich ist es einfach die Perspektive zurückzublicken und sagen, Menschen haben das geschafft, ja, irgendeine Art Schönheit in die Welt zu schaffen, wie es jetzt halt beispielsweise bei meiner Meinung nach halt den hängenden Gärten ist. Irgendeine Art von Eleganz oder einfach jetzt halt von Masse, pure Masse bei den Pyramiden oder auch das Mausoleum, was halt einfach eine imposante Struktur an sich auch ist. Und ich glaube, das ist so der zusammentreibende Faktor, was dann geht, okay, das ist wirklich, was für mich irgendwie ausmacht, wieso ist es ein Weltwunder ist, wieso denken wir da heutzutage noch dran und wieso machen wir überhaupt eine Folge davon. Aber ich glaube, wir sollten ganz kurz nochmal auf alle sieben eingehen, denn ich muss gestehen, ich musste vorher in die Wikipedia-Liste schauen, die meisten kannte ich, aber zum Beispiel, ich gehe mal kurz durch, also wir haben natürlich die hängenden Gärten, wir haben den Koloss von Rhodos, das Grabmal des Königs Mausolos des Zweiten, Leuchtturm auf der Insel Pharaos vor Alexandria, die Pyramiden von Gizeh, den Tempel der Artemis in Ephesos und die Zeus-Statue von Olympia. Und ich muss zugeben, ich glaube, den Tempel der Artemis hätte ich vielleicht noch hinbekommen. Die Zeusstatue hätte ich, glaube ich, vollkommen vergessen.
Ja, Shoutout an Griechenland dafür, dass die so viel geilen Shit gebaut haben damals. Muss man vielleicht mal wieder anknüpfen irgendwann. Würde ich approven.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass das meiste, was als Weltwunder gilt, also in der Antike, das sind ja keine Funktionsbauten, sondern so reine Prunkbauten eigentlich. Also der Koloss von Rhodos ist ja zum Beispiel nur eine Statue für eine Stadt gewesen. Also klar, das war die Hafeneinfahrt, aber völlig unnötig. Das hätte da ja nicht sein müssen. Das ist also ein reiner Prunkbau. Genauso wie die Zeus-Statue. Und dann das Mausoleum und die Pyramiden sind zwar Funktionsbauten, aber es sind halt Grabstätten mehr oder weniger. Also ich weiß nicht, wie funktionell das als Grabstätte ist. Ist eigentlich auch eher ein Prunkbau. Während der Tempel der Artemis ja einen Zweck erfüllt hat. Also es ist das erste wirkliche Zweckgebäude. Und was noch interessanter ist, ist der Leuchtturm von Alexandria. Weil es ja der erste tatsächlich gebaute Leuchtturm ist. Und somit auch gleichzeitig eine bedeutende Erfindung für die Menschheitsgeschichte, würde ich mal sagen. Also Leuchttürme haben sich ja durchgesetzt bis heute, sind ein wichtiger Teil. Und Leuchttürme sind super cool aus meiner Sicht. Also es ist vielleicht sogar Stoff für noch eine Folge.
Auf jeden Fall.
Und die hängenden Gärten, das ist halt auch eher so zum Lustwandeln und auch wieder eher ein Prunkbau als irgendetwas anderes. Also eigentlich haben wir nur einen Leuchtturm und vielleicht, wenn man sehr religiös ist und diese religiöse Funktion anerkennt, den Tempel als Funktionsgebäude.
Der Rest bezieht sich halt auf Ästhetik oder Masse. Und das sind ja beides sehr wichtige Dinge im Leben eines Menschen. Und deswegen haben die das in der Antike alles sehr basiert schon verstanden. Also die waren wohl weiter, als wir denken. Was ich aber auch cool finde, ist einfach die Überlegung, dass das damals einfach irgendwelche Dudes waren ohne Elektrizität, die einfach mit bloßer Willenskraft da diese riesigen Dinger da gebaut haben. Und ich muss natürlich jetzt von der Position her gleich mal gestehen, dass ich nicht glaube, dass Aliens das waren, sondern dass das einfach viele Dudes waren, die da lange das gemacht haben. Ist natürlich nicht so cool, wie wenn man sagt, Aliens haben das alles gebaut, aber ich glaube schon, dass man das hinkriegt, wenn man das wirklich will und dann letzten Endes auch da so 100.000 Leute ansiedelt, die dann einfach ihr ganzes Leben lang nichts anderes machen, kriegen die, glaube ich, schon einiges hin. Ist wahrscheinlich super eintönig, aber das war den Menschen, glaube ich, damals gar nicht so bewusst, weil ich glaube, das Leben damals war generell sehr eintönig.
Ich glaube, das macht das eben aus, wie ich schon gesagt habe, dass du mit hauptsächlich deiner Kraft, deiner körperlichen Kraft, also und ich glaube, wo man da immer am meisten drauf raus ist, ist bei den massereichen Bauten, wie beispielsweise bei den Pyramiden von Gizeh. Ich meine, heutzutage ja, werden auch noch Pyramiden gebaut. Ja, wir haben ja die Pyramiden von Philadelphia, wo der Best Pro Shop drin ist. ja, ist zwar cool, aber bei weitem nicht ganz so beeindruckend wie die Pyramiden von Gizeh. Memphis. Wo die Pyramiden von Gizeh, die halt eben ja einfach durch im Prinzip pure Muskelkraft, aber da ist kein große Technik, kein Motor dabei gewesen. Einfach nur, wie du es vorhin gesagt hast, Dudes, die Steine durch die Gegend gezogen haben und die über Kilometer aus irgendwelchen Steinbrüchen dahergeschüttelt haben. Also allein schon die logistische Leistung, diese Steine beispielsweise über den Nil transportiert, um eine gewisse Qualität von Stein, ein gewisses Mineral zu haben und man sagt, okay, das möchte ich unbedingt haben. Ja? Und ich meine, an sich, dass wir heute auch von den Pyramiden sehen, ist ja auch nicht das, wie sie so aussahen. Ich glaube, die hatten ja auch so einen Überzug gehabt und so eine goldene Spitze. Das ist ja immer diese ja, Abbildungen, die man manchmal sieht. Und von daher, das ist, glaube ich, das, was für mich die Weltwunder so unfassbar beeindruckend machen.
Auch so für mich ein Faktor, der die modernen Weltwunder auch von den antiken unterscheidet. Also erstens mal ist es ganz interessant, wenn man sich die modernen Weltwunder anschaut, wenn man jetzt nochmal auf mein Argument vorhin zurückschaut, dass das alles damals alles so eher Prunkbauten waren. Bei den modernen Weltwundern ist es so, es sind eigentlich alles Funktionsgebäude, also oder halt Funktionsbauten. Der Panama-Kanal, Staumauern sind da dabei, die Golden Gate Bridge, der Eurotunnel, Empire State Building, irgendwelche Stauwerke, der CN Tower. Das sind alles Funktionsgebäude, die wurden alle gebaut, um irgendwas zu erfüllen. Während die Weltwunder der Antike ja keinen Zweck erfüllt haben oder keinen direkten Zweck erfüllt haben, bis auf eben diese Ausnahmen. Das finde ich erstens mal interessant. Und dann zum einen waren die Weltwunder der Antike ja, also die gehen ja zurück auf so eine Reiseführerbeschreibung mehr oder weniger aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und da stand einfach mehr oder weniger drin, ja, muss man mal gesehen haben, total beeindruckend. Aber was wir darunter verstehen, ist ja, dass das Bauwerke sind, bei denen wir heute nicht mehr nachvollziehen können, wie die in der damaligen Zeit entstanden sind. Mit dem Wissen und den Techniken der damaligen Zeit. Oder es uns zumindest nicht so offensichtlich erscheint, während das ja bei den modernen Weltwundern überhaupt nicht der Fall ist. Also da ist ja ganz klar, wie die gebaut worden sind. Das ist ja perfekt durchdokumentiert. Und teilweise die Baufirmen gibt es ja noch, die gebaut haben. Also das Geheimnis ist nicht mehr so groß wie zum Beispiel bei den Pyramiden oder so.
Also wir haben natürlich keine Baupläne und keine Arbeitsprotokolle, aber ich denke, die grundlegenden Mechanismen, die dort verwendet haben, allein dessen schon geschuldet, dass sie eben keine großen technischen Arsenale hatten, sind ja dann am Ende doch relativ einfach rauszufinden. Und ich glaube, da ist die Archäologie mittlerweile auch schon weit genug, um mit ziemlich hoher Sicherheit zu sagen, wie das dann funktioniert hat. Letzten Endes, das Beeindruckende daran ist halt, wie wir es schon hatten, dass das nicht so wie heute ist, dass du sagst, gut, wir machen da mal einen Plan, dann macht der Architekt und der Statiker, setzen sich mal zusammen und dann gießen wir das Ding in Guss und Beton und dann ist das fertig. Sondern das war halt wirklich so, da musste der Architekt mal seine Kinder so ausbilden, dass die ihre Kinder so ausbilden konnten und die ihre Kinder so ausbilden konnten, dass das dann funktioniert hat über verschiedenste Generationen hinweg. Und das sind natürlich Projekte, wie wir sie heutzutage gar nicht mehr bauen. Das finde ich auch an diesen ganzen Kathedralen in Europa immer sehr interessant, dass die ja da wirklich auch über Jahrhunderte da weiter durchgezogen haben, diese Bauten zu machen. Und natürlich braucht man wahrscheinlich sogar einen Prachtbau, wo es um höhere Ideale geht, dass man überhaupt die Ausdauer entwickeln kann, so lange an einem Projekt zu arbeiten. Weil so Sachen wie der Panama-Kanal zum Beispiel, die sind ja eigentlich entstanden aus dem ökonomischen Nutzen dahinter. Und dann war natürlich die Prämisse, baut dieses scheiß Loch jetzt einfach so verfickt schnell, wie ihr könnt und scheiß auf alles andere. Also das muss nicht schön aussehen, sondern das muss funktionieren. Und das soll uns die Seefahrt halt günstiger machen. Und dann ist das natürlich ein anderer Ethos, mit dem dort gewerkelt wird. Und wenn man sich den Panama-Kanal heute anguckt, dann wäre das jetzt auch nicht zu einem die Freudentränen in die Augen sprießen. Also man kann sicherlich das Achievement irgendwie feiern, aber aussehen sieht das schon ziemlich scheiße. Und die Pyramiden sehen halt immer noch cool aus, obwohl die schon x Jahre alt sind. Und wie Simon schon sagte, natürlich ihren Hauptglanz, ihr Polish und ihre goldene Spitze längst verloren haben.
Shoutout Sagrada Familia in Barcelona, die demnächst fertiggestellt werden soll nach euch langer Zeit.
Ja, die koordinieren sich mit Stuttgart 21.
Ich glaube, Stuttgart 21 wird später fertig, aber das steht noch in den Sternen. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint, nämlich diese höheren Ideale. Das ist auch sowas, ich glaube, da haben Tom und ich, da haben, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber geredet, über diese Prunkbauten oder, ja, ich glaube, wir würden sie heutzutage als Prunkbauten bezeichnen. Früher hatten die, glaube ich, einfach eine ganz andere Bedeutung. Und wieso wir heutzutage eben nicht mehr so bauen. Und ich glaube, das Argument, was wir damals hatten, war so in die Richtung, okay, früher konnte ich halt einfach Ressourcen als Herrscher oder als derjenige, der die Macht hatte, so einsetzen, im Groben und Ganzen, wie es mir gefallen hat. Natürlich hatte ich so ein paar Begrenzungen. Sobald mir die Leute irgendwie verhungern, sind sie schon irgendwie sehr schnell auf die Barrikaden gegangen. Aber ich konnte schon viel aus den Leuten rausholen, bevor sie halt irgendwie gesagt haben, okay, mache ich nicht mehr mit. Und heutzutage ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, diese Art und Größenordnung von Ressourcen zu koordinieren. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, die Ressourcen, die du tatsächlich jetzt relativ koordinieren musst zu damals, also das ist ja wahrscheinlich viel, viel geringer. Also wie gesagt, wenn wir heutzutage die Pyramide in Memphis bauen, das auch gar nicht mehr so viel Ressourcen, ja. Das kann auch ein Privatmann stemmen, wohingegen der Bau der Pyramiden oder für wahrscheinlich jedes einzelne dieser Weltwunder, dafür brauchte ich einen nicht vernachlässigbares Teil, nicht vernachlässigbaren Teil der damaligen Bevölkerung als Arbeitskraft und aber auch die ganzen viele andere Güter, die sonst irgendwie eine andere Verwendung in der Wirtschaft gefunden hätten, sind eben dorthin geflossen. Und ich glaube, heutzutage ist es sehr, sehr schwierig, sowas zu koordinieren. Und meiner Meinung nach ist es auch gut so. Denn ich habe nicht einfach eine einzige Person, die eben sagen kann, wir machen das jetzt, ne? Und dann stellen wir halt einfach mal so einen riesen Staunenklumpen dahin. Und wenn es euch nicht gefällt, ja, dann Pech gehabt, ne? Wohingegen heute können wir sagen, nun gut, jeder hat halt irgendwie noch das Recht, da irgendwie mitzubestimmen, ob er jetzt seine Ressourcen da reinstecken möchte oder nicht. Dementsprechend sieht man halt aber auch weniger derartige Bauten. Und das ist die Frage, wie das zu bewerten ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man eben das verloren gegangene, ich will nicht sagen Ideal, aber schon so ein bisschen in die Richtung Ästhetik. Gut, das kann jetzt auch durch ja, kulturelle Trends in der Bauart der Moderne beeinflusst sein. Aber ist so eine Frage, ist das was Schlechtes, ist das was Gutes?
mir ist ein relativ interessantes Argument dazu noch eingefallen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie stabil das ist. Aber wenn du jetzt so hohe Beträge, wie sie damals ja de facto in solche Bauvorhaben reingeflossen sind, aus deinem Wirtschaftskreislauf rausnimmst, dann ist das ja ein ziemlich hoher Verlust. Aber ich glaube, dass dieser Verlust in der Antike weniger gravierend war, als er das heute ist. Also du bist halt heute damit beschäftigt, ständig dem technologischen Fortschritt hinterher zu wirtschaften und musst immer wieder Investments tätigen, also um halt einfach konkurrenzfähig zu bleiben. Und wenn du dein Geld dann nicht dafür nutzt, dann entwertest du es sehr, sehr stark. Während zu der damaligen Zeit, wenn du einmal mit deiner Bevölkerung so plus minus auf dem Stand der damaligen Technik warst, dann hat das auch erstmal gehalten. Also du musstest nicht sofort nachinvestieren, um auf einmal Autos zu bauen, wenn du Pferdekarren hattest. Sondern Pferdekarren waren dann erstmal gut und die waren dann auch erstmal so ein paar hundert Jahre lang gut. Und dann musstest du nicht großartig neu investieren, um irgendwie was zu importieren, neu aufzubauen, eine neue Produktionslinie zu eröffnen. Mehr oder weniger ging es damals um Weinbau, Tonkrüge und Pferdekarren. So, und dann war alles gut. Und dann konntest du dir halt auch mal einfach so jahrzehntelang Zeit nehmen, irgendein Gebäude zu bauen, weil du nicht ständig damit beschäftigt warst, Sachen auszubauen in deinem Herrschaftsgebiet. Du musstest nicht ständig irgendwelche Autobahnen sanieren oder so.
Was nicht nun gut war. Das hat tatsächlich damit recht wenig zu tun. Also ja, okay, du hast eine gewisse Abschreibung, verstehe ich schon, aber der technologische Fortschritt hat eigentlich nichts damit zu tun. Was ich eigentlich meinte ist, ich habe Individuen und die führen die Ressourcen, die unter ihrem Machtdunst stehen, den Zwecken zu, für die sie am besten dünken. Ja, also beispielsweise wir drei, unsere Zeit, wir sagen, okay, diese Zeit, das jetzt halt hier zu verwenden, um diesen Podcast zu produzieren, das ist das Beste, was wir damit machen können. Das ist jetzt schon fast schon ephemeres Beispiel, aber was weiß ich, ich habe irgendwie Geld rumliegen und sage mir, da kaufe ich jetzt ein neues Handy von, weil das ist der beste Verwendungszweck, den ich für dieses Geld sehe. Wenn dieser Zweck eben nicht das Beste wäre, dann würde ich irgendwas anderes damit machen. So, und jetzt kommt halt irgendjemand her und sagt, gib mir dieses Geld her oder gib mir die Ressourcen, die ich mit diesem Geld kommandieren kann. Und wir machen jetzt irgendwas anderes damit. Und wenn man das jetzt sich so überlegt, könnte man eben das Argument machen, zu sagen, nun gut, ich kann eben solche Bauten nur vollziehen, indem viele Leute etwas aufgeben, also in Form von Konsum oder was auch immer, was sie eigentlich nicht machen wollten, nur damit irgendjemand halt eben sich einen Prunkbau hinstellen konnte. Das ist das Argument, was ich versuche zu machen. Das ist einfach eine andere Art Ressourcenallokation. Ob ich jetzt halt irgendwie investieren möchte oder sowas, ich meine, also Investitionen mache ich ja auch eigentlich immer nur, um neuen Wert zu schaffen für andere Menschen. Ansonsten brauche ich ja nichts investieren. Ja, wieso investiere ich in die Sanierung von Autobahnen? Nun gut, weil ich halt einfach das Gut bereitstellen möchte, schnell und sicher an sein Ziel zu kommen, was den Leuten tendenziell irgendwie einen Wert bietet, wofür sie auch eine Zahlungsbereitschaft haben. Was einfach die Frage ist, die ich habe, ist, ich glaube, die wenigsten Leute hatten damals einfach die Zahlungsbereitschaft, so viel zu opfern und proportional mehr zu opfern, als es wahrscheinlich heute notwendig wäre, oder sehr sicher heute notwendig wäre, um eben auf einen Level zu kommen, was man dann eben als Weltwunder bezeichnen könnte. Ja, also ich muss halt eben die Leute zwangsenteignen, weil ansonsten würden sie sagen, okay, die Pyramiden, das klingt zwar eigentlich ganz cool, aber ich würde halt jetzt halt irgendwie lieber meine Kinder in die Schule schicken und hier, keine Ahnung, meinen Hausanbau machen, irgendwie Liegestuhl kaufen, was weiß ich.
Also um eure Argumente vielleicht ein kleines bisschen zu synthetisieren, wir müssen natürlich berücksichtigen, dass die Welt damals eine andere war. Also
natürlich.
Das, was Tom, glaube ich, auch implizit ausdrücken möchte, ist, dass wir damals eine Welt hatten, wo du gar nicht die Möglichkeit hattest, vielleicht über deinen Tellerrand hinaus zu gucken, weil du gedacht hast, das wäre das Ende der Welt. Ja, die Scheibe ist da zu Ende und that's it. Und dann ist vielleicht dieser Wille, etwas zu schaffen, was über einen hinausgeht, genauso stark gewesen wie bei uns. Und die einzige Möglichkeit, die gesehen wurde, war vielleicht, solche Dinge zu bauen. Weil ich meine, wir sehen das ja nicht nur in den Pharaonenherrschaftsgebieten, sondern auch in der Demokratie des antiken Griechenlands, wo ja die meisten Weltwunder stehen, dass die Leute dort irgendwie zusammen an einem Strang gezogen haben, um was zu bauen, was sie halt überlebt, sozusagen ihren Fußabdruck zu hinterlassen oder wie man heutzutage Semantik halber sagen würde, den Handabdruck zu hinterlassen. Und vielleicht ist das wie bei dem Kathedralbau auch dann so eine Geschichte, wo Leute das einfach machen, weil das etwas ist, wo sie einen höheren Zweck drin sehen. Und das ist halt ein Ethos, den wir heutzutage nicht mehr finden, weil sich diese ganzen religiösen Geschichten mehr oder weniger in Luft aufgelöst haben und wir uns jetzt, Gott sei Dank, mit sinnvolleren Dingen beschäftigen, zum Beispiel, wie du es schon sagtest, Nutzen für andere Menschen bereitzustellen, die Welt an sich besser zu machen. Und dieser Ethos sorgt halt dann, wie man es in den Weltwundern auch sieht, dafür, dass es halt keine Prunkbauten, sondern Funktionsbauten sind, wo man irgendwie Wasserstaudämme hat oder irgendwelche Brücken, die halt Gebiete verbinden, die sonst nur auf schwierige Weise anders erschlossen hätten werden können. Und ich glaube, dass, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, dass es eine sehr gute Sache ist, dass sich die Welt in diese Richtung entwickelt. Weil wir haben natürlich heute immer noch das Potenzial, riesige Ressourcen für einen bestimmten Case zu bündeln, wenn wir das wollen. Ja, das hat ja die Mondlandung hat das gezeigt, dass das durchaus möglich ist, wenn man das möchte. Die Frage ist allerdings nur, gibt es solche Fälle, in denen sich die Gesellschaft wirklich einig ist, dass man das machen will, so häufig? Und ich denke, das ist einfach nicht der Fall. Also wir sind grundlegend verschiedene Menschen und mit abseits dessen, dass wir vielleicht alle dem Kommunismus eine draufhauen wollen, weil wir die Ersten auf dem Mond sind, gibt es gar nicht so viele Sachen, die uns kategorisch vereinen. So, und ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein Beispiel, muss man fairerweise sagen, was jetzt schon echt lange her ist. Ich wüsste jetzt, in Deutschland vielleicht gab es nochmal die Bewegung mit der Mauer, aber das ist ja auch schon wieder mega lange her. Also mittlerweile würde ich jetzt gar nicht mehr groß wissen, was es jetzt für ein Ziel gibt, was die deutsche Bevölkerung zum Beispiel total vereinen würde, wo man sagt, hey, da müssen wir alle dahinter stehen. Würde mir jetzt konkret erstmal kein Beispiel einfallen. Aber das würde ich auch wieder sagen, ist grundsätzlich eine gute Sache, weil wir dann merken, dass wir diese Präferenzen, die wir eher auf individueller Ebene dann zu hegen scheinen, auch besser durchsetzen können.
Ja, jein. Also was ich noch einwerfen wollte, ist, dass ich ja vorhin durchaus einen Vergleich ziehen wollte zu den antiken Herrscher, zu modernen Herrschaftssystemen. Also zum Beispiel nimmt ja so eine Institution wie unsere Bundesregierung eine ähnliche Funktion ein wie damals der Herrscher von Rhodos, der den Koloss hat bauen lassen. Also der war auch einfach nur der Herrscher dieser Region und konnte halt mit den Einnahmen, die er da generiert hat, also den Steuerabgaben, was auch immer, hat er sich dann entschieden, okay, ich will jetzt hier diesen 30 Meter hohen Bronzekoloss dahin bauen. Und diese Entscheidung, die könnte die Bundesregierung ja durchaus auch treffen. Also wenn sie das wollte, da gibt es bestimmt irgendeinen Haushaltsetat dafür, da wird bestimmt eine gewisse Menge an Kohle drin stecken und man könnte dann sagen, okay, was ich damit machen will, ist eine 50 Meter hohe Goldstatue von Angela Merkel bauen und die mitten in Berlin reinstellen oder so. Weil es halt Spaß macht, keine Ahnung. Könnte man machen, macht aber keiner. Und das liegt halt eben daran, dass es viel sinnvoller ist, mehr Haushaltsgeld, sage ich jetzt mal, in Projekte zu stecken, die irgendwie entweder dem Erhalt von irgendwelchen Infrastrukturen dient oder auch dem technologischen Ausbau in irgendeiner Weise oder so. Also das sind die Sachen, wo gesellschaftliches Augenmerk drauf gelegt wird. Und das ergänzt sich, finde ich, ganz gut mit dem Punkt, der in die Richtung geht, du schaffst einen Mehrwert für die Gesellschaft, du schaffst einen Mehrwert für die Menschen. Und es geht eher darum, dass du halt irgendeine Funktion bietest, als dass du jetzt dieses Geld völlig sinnlos verpulverst in irgendeinen Prachtbau. Und dann machst du lieber kleinere, ich sag mal unbedeutendere Kunstprojekte, die du für dein Geld finanzierst, als halt eben diese Gigantoprojekte, in die du halt richtig Staatshaushalt eigentlich reinpumpen müsstest, den du aber halt an anderer Stelle viel besser gebrauchen kannst, weil es eben nicht mehr reicht, die nächsten 100 Jahre mit Verbrennerautos auf holprigen Straßen rumzufahren, sondern es ist viel wichtiger, den Mehrwert zu bieten, mit modernen Autos auf instand gehaltenen Straßen rumzufahren für die Regierung, als dass wir halt stattdessen holprige Straßen, alte Autos, aber eine Goldmerkel. Also das lohnt sich einfach heutzutage nicht mehr. Und damals war es halt nicht so schlimm, wenn du das so lange in solche Kunstprojekte sozusagen gebunden hast. Also dann war der Wohlstand hat selbst über das Bauprojekt wahrscheinlich nicht so bedeutend gelitten.
Ich würde schon sagen, denn Wohlstand, worüber, also wir reden jetzt hier von besser, effizienter, Wohlstand, worüber definieren sich denn all diese Sachen? Diese Sachen definieren, das sind alle subjektive Sachen. Ja? Das ist einfach die Wertschätzung der Bevölkerung oder der Individuum gegeben eines, irgendeiner Sache, eines Gutes, einer Dienstleistung, was auch immer das sein mag. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass ich meine Aussage revidieren muss, aber ich kann mir durchaus eine Welt vorstellen, in der man eben sagt, wie Tim das vorhin gesagt hat, dass ein Wert für Ästhetik, sei der jetzt beispielsweise ein Wert für Glaube und eine physische Manifestierung dieses Glaubens, dass sowas viel, viel wertvoller für das Individuum ist, wo man sagt so, hey, du, ganz ehrlich, ich brauche irgendwie den Liegestuhl nicht und den Hausanbau, der ist mir auch gar nicht so wichtig. Aber wenn ich weiß, dass wir hier dieses Riesending hinstellen, dann wird es mir durchaus besser gehen in meinem Leben. Ne? Und das sind ja auch diese individuellen Entscheidungen, wo jemand sagt, okay, das ist besser für mich. Und es wurden durchaus einige Ressourcen gebunden darin, was ausschlaggebend dafür ist, ob der Wohlstand in der Gesellschaft damit gesunken oder gefallen ist, ist eben, wie die Individuen dieses neue Werk wahrnehmen. Ob sie sagen, hey, das hat sich rentiert, ja, die Ressourcen hätte ich für nichts anderes einsetzen wollen als für das. Oder ob die Individuen sagen, ganz ehrlich, der Hausanbau, der Liegestuhl, das wäre mir schon viel, viel lieber gewesen. Und ich glaube, das ist eben das ausschlaggebende Merkmal, wo wir heute auch sagen, dass die Leute sagen, ich will mir halt lieber das Handy kaufen oder was weiß ich, anstelle, dass ich halt die Goldmerkel habe. Ich glaube, das ist eben der ausschlaggebende Faktor, warum es geht, wieso wir solche Bauten vielleicht nicht mehr derartig beobachten.
Ja, schreibt das mal in die Kommentare, wie das aussieht. Präferenzen gegen Goldmerkel. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Auch was würdet ihr persönlich für eine Zahlungsbereitschaft haben? Dann können wir mal so ein Fundraising vielleicht mal rein hypothetisch aufsetzen und wenn dann 30, 40 Milliarden zusammenkommen, dann gehen wir an die Bundesregierung und dann setzen die das, denke ich, auch um.
Mein Einwurf da wäre, dass das ja eigentlich völlig irrelevant ist, was jetzt das Einzelindividuum will, wenn ein Herrscherindividuum das entscheidet, was jetzt mit dem Geld gemacht wird. Also ist jetzt natürlich in der Demokratie nicht so der Fall, aber wo man es, finde ich, halbwegs gut vergleichen kann, ist jetzt die katholische Kirche zum Beispiel. Das ist ja eine Institution, die sich historisch gehalten hat und die immer noch relevant viel Einnahmen haben in Form von Kirchensteuern und sonst was, dass die immer noch Großprojekte finanzieren können und das müsste ja in deren Interesse sein. Also wenn die sich jetzt nicht grundlegend irgendwie geändert haben, dann, wie gesagt, das sind dieselben Leute, die den Kölner Dom irgendwann mal gebaut haben und dafür Ablassbriefe gehandelt haben und sowas. Also, weiß ich jetzt gar nicht, ob das für den Kölner Dom war, das war vielleicht dumm von mir. Aber jedenfalls, die sollten doch eigentlich ein Interesse daran haben, immer noch irgendwie solche prunkvollen Sakralbauten hinzustellen, aber die machen es ja offensichtlich auch nicht mehr, oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Also, du meinst es jetzt irgendwie, das ist egal, ob es eine Demokratie, wenn es einfach ein zentraler Herrscher sagt, wir machen das jetzt, dann machen wir das jetzt.
Ja.
Ja, ich bin ja vollkommen bei dir, das kann der so machen, aber es geht ja hier um die Bewertung dessen, ob die Ressourcen für eben das genutzt wurden, wo die Gesamtheit der Individuen sagen würde, oder wenn du sagst, der Wohlstand in der Zivilisation, in der Gesellschaft, wie du auch immer das nennen möchtest, wieder definiert ist und du kannst jetzt halt nicht die einzelnen Nutzenanteile der Leute zusammenrechnen, das gibt keinen Sinn. Was ich damit sagen möchte, ist, ob halt eben dieses Werk wäre umgesetzt worden, wenn eben ein Äquivalent der Leute gesagt hätte, ich gebe eben diese Ressourcen auf, weil es mir wert ist, dieses Ding zu sehen. Da kann man jetzt natürlich auch noch irgendwie ein Argument für machen, so hey, die Leute würden es gerne sehen. Ja, heutzutage gehen wir auch immer noch gerne in Prunkschlösser. Wir schauen uns tatsächlich noch die Pyramiden von Gizeh an und sagen, Mensch, das ist ja geil, dass es irgendjemand mal dahingestellt hat. Und wir profitieren ja auch noch davon. Dann kannst du so ein Trittbrettfahrerproblem aufmachen, wenn du möchtest. Ich glaube, da können wir jetzt ganz viele Episoden machen, wenn wir da jetzt drauf eingehen. Aber worauf es halt hinausläuft, ist, ob die Leute sagen, im Aggregat, sozusagen, ob sie mit ihrer Ressourcen, mit denen sie abstimmen können. Ja, ich kann jetzt entweder sagen, ich wähle für Kolos von Rhodos oder eben für, keine Ahnung, Handy oder sowas. Können sie entweder sagen, ich stimme jetzt für den Kolos oder ich stimme für das Handy. Und wenn das im Aggregat so eben sich ergibt, dass die Leute dann mehrteilig für den Rhodos spielen, dann wird der Rathaus gebaut. Aber ich glaube, das ist halt eben das Problem, was man damals hatte, dass die Leute, also nicht das Problem, aber es kann ja einfach sein, dass sie eine andere Zahlungsbereitschaft dafür hatten. Ich meine, das ist das einzige Argument.
Werden wir jetzt an der Stelle nicht mehr lösen können, diese Frage, weil wir die nicht fragen können. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wo wir vielleicht doch langfristig drüber nachdenken können, vielleicht auch den Zuschauern mit nach Hause geben können. Gibt es Dinge, die wir tun können, die über unser Leben hinaus positiven Einfluss haben? Entweder weil sie schön aussehen, weil sie uns an irgendwas erinnern, was wir Großes geschaffen haben, oder auch weil sie ganz konkreten Nutzen stiften, wie zum Beispiel einen Baum, den wir pflanzen oder sowas. Ob das nicht vielleicht Dinge sind, die für uns privat auch sehr, sehr sinnstiftend sind und die in bestimmten Umständen auch die Menschheit an sich oder die Welt sogar an sich voranbringen. Und ob das nicht was ist, wofür wir vielleicht implizit eigentlich eine viel höhere Zahlungsbereitschaft haben, als unser Verhalten das explizit immer zeigen würde. Dass man sich da vielleicht mal Gedanken macht und ein wenig Bewusstheit sozusagen schafft. Bin ich denn selber jemand, der eigentlich gerne was machen würde, was langfristig hält und was sozusagen permanente Werte schafft? Ja, also viele dieser antiken Gebäude stehen heute ja immer noch, und das ist ja sicherlich etwas, was man vom CNN Tower nicht behaupten kann, dass der in 1000 Jahren noch stehen wird. Genauso der Burj Khalifa, der wird da auch nicht mehr stehen. Und die Golden Gate Bridge wird auch schon lange weggefault sein bis ins Jahr 3000. Also da werden die Pyramiden immer noch stehen. Und das ist schon eine andere Denkweise auch, die da dahinter steht, wenn man sagt, wir bauen jetzt wirklich was, wo auch tausende Generationen nach uns sozusagen noch was von haben. Das können wir jetzt nicht rausfinden, was die Leute damals gedacht haben. Aber ich halte es nicht für unmöglich, dass es in einer Welt, die damals wahrscheinlich schon recht trist war, gar nicht so eine schlechte Alternative war, zu sagen, hey, wir haben zwar jetzt keine krassen technischen Möglichkeiten, aber wir sind immerhin fix genug in der Birne, um jetzt mit unserer Muskelkraft hier so ein Ding zu bauen, dann lass halt das mal machen. Natürlich war da wahrscheinlich auch ein Herrscher, der nochmal per Befehl sozusagen antreiben musste, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dort, wie ja die Archäologie auch vermehrt zeigt, viele, viele freiwillige Leute gab, die dann eben halt dort in Lohn und Brot gestanden sind als Pyramidenbauer. So, das ist ja durchaus auch legit als Entscheidung.
Nun gut, es ging eigentlich mehr darum zu sagen, wer hätte sonst Lohn und Brot bekommen, wenn eben dieser Lohn und dieses Brot nicht in den Pyramidenbau geflossen sind. Aber ich bin vollkommen bei dir.
Aber das ist ja auch eine Opportunitätskostenanalyse, die wir jetzt nicht mehr lösen könnten.
Korrekt, korrekt.
Nee, also gerade weil der Pharao das ja als Privatvermögen hatte, weil ihm ja eh alles gehört hat. Insofern ist das schwierig, das zu vergleichen mit heutzutage in der Hinsicht.
Anderes Problem, aber ich gebe dir vollkommen recht, und zwar auch im Sinne des Ethos unseres Podcasts, eben zu fragen, was ist das, was ich als Individuum, wozu bin ich als Individuum für bemächtigt, etwas zu tun, was vielleicht noch Generationen nach mir einen Einfluss hat. Und ich glaube, zu sagen, 1000 Generationen nach mir, ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr große Ambition, aber wieso nicht? Also ich meine, wenn man das hat, kann man das gerne versuchen umzusetzen. Aber ich glaube, auch kleinere Anliegen oder kleinere Bestreben sind da schon sehr, sehr mit Lorbeeren zu bepreisen. Ich glaube, das, was die meisten Menschen machen, ist tatsächlich Kinder bekommen. Und so eben einen bleibenden Einfluss auf die Welt zu haben. Auch wenn das vielleicht nur für eine Generation ist, aber ich glaube, das ist was den meisten am einfachsten, in Anführungszeichen will ich nicht sagen, dass es einfach ist, aber es ist wahrscheinlich einfacher, als vor Jahrtausenden eine Pyramide hinzusetzen. Zumindest als Individuum. Und auch das finde ich jetzt sehr, sehr löblich. Also von daher, ich glaube, man sieht immer nur diese sehr, sehr großen Dinge und denkt sich, das kann ich als Individuum nicht schaffen, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man als Individuum durchaus durchführen kann, die für Generationen noch einen Einfluss hat.
Wobei du mich jetzt aufklären musst, wie du als Individuum in einer Einzelaktion eine Fortpflanzungsgeschichte sukzessiv hier hinbekommst. Das ist sicherlich auch ein spannender Podcast. Also, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich ärgere dich hier wahrscheinlich nur ein bisschen.
Also Tim, wir haben ja den 110 Kilo Lean-Mann, ja? Das ist ja unser Beispiel, ja? Und wenn der irgendwann so Richtung 120 Kilo geht, dann geht es irgendwann in die Zellteilung, ja? Und dann werden da halt einfach zwei aus was. Ja, okay, das ist natürlich eine gute Frage.
Das ist eine meiotische Fortpflanzung,
Mann. Korrekt, korrekt.
Das funktioniert so nicht.
Dann fällt dir einfach irgendeine Arschbacke ab und dann ist es dann einfach die nächste Generation.
Aber ja, natürlich kann man sich auch fortpflanzen, ist auch legitim, macht auch alles evolutionsbiologisch Sinn, sind wir auch Verfechter davon, also pflanzt euch fort, aber in Maßen, ja, also das muss man auch dazu sagen. Unkontrollierte Fortpflanzung ist wahrscheinlich auch wieder sehr fürs Cortisol-Level nicht so gut.
Mhm.
Muss man auch wieder, ist ein Trade-off, definitiv.
Mhm. Ja, durchaus. Aber vielen lieben Dank euch beiden für die Diskussion. Hat mir super viel Spaß gemacht. Weltwunder auf jeden Fall ein richtig cooles Ding. Und wenn man ein bisschen tiefer gräbt, kann man auch einiges rausfinden. Falls ihr, liebe Zuhörer, auch Spaß hattet, lasst uns gerne wissen. Falls ihr irgendwas gelernt habt, noch besser. Belassen wir es aber lieber erstmal bei Spaß. Und ja, falls ihr irgendjemanden kennt, der gerne über Weltwunder und alles darum diskutiert oder sich da so gerne was anhören möchte, gerne weiterleiten. Wir freuen uns extremst darüber, wenn wir neue Leute hier reinbekommen. Möchten wir uns auch bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Nehmen wir definitiv nicht auf die leichte Schulter, wie wir das häufig so sagen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen,
auf die breite Schulter.
Wir nehmen es sehr, sehr stark auf die breite Schulter. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.